Der Gastro-Branchentalk.
Ja, moin da draußen, ihr Gastrohelden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Gastro-Branchentalk. Und wir machen heute mal was ganz Besonderes. Ich habe mir einen Bestseller-Autor in den Podcast geholt, den Christian Schuchardt. Und es geht dabei um ein ganz spannendes Thema für unsere Branche, nämlich die Unternehmensnachfolge. Und das ist nicht nur spannend für unsere Branche, sondern generell für alle Unternehmer in Deutschland, die sich mit der Frage der Unternehmensnachfolge beschäftigen. Wie kann man das machen? Und ja, da gibt's jetzt einen wahnsinnigen Einblick von Christian Schuchardt. Moin Christian.
Moin René, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, über dieses wirklich wichtige Thema zu sprechen. Das ist ganz große Klasse.
Ja, Christian, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du dich mit dem Thema Unternehmensnachfolge so beschäftigt hast, dass du sogar ein Buch rausgebracht hast?
Eine sehr, sehr gute Frage. Das hat tatsächlich angefangen in einer Beschäftigung bzw. in einer Position vorher in der Medienbranche, in der ich Mitglied der Geschäftsführung eines Unternehmens war, das Filme produziert, vor allem in der Postproduktion etc. Und da hatten wir den Plan, im Rahmen der Unternehmenserweiterung ein weiteres Unternehmen mit zu erwerben, um unsere Wertschöpfungskette und unser Produktportfolio mit zu erweitern. Und haben da in dem Kontext sehr, sehr viele auch ganz intensive Gespräche geführt mit dem damaligen Unternehmensinhaber, der es, glaube ich, auch heute immer noch macht, wenn ich es richtig weiß. Und da bin ich jetzt zum ersten Mal auf die Komplexität dieses Prozesses gestoßen. Das war sehr, sehr spannend, weil eben halt neben den ganzen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, also wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie ist die Finanzsituation, welche Zukunftsstrategie verfolgt das Unternehmen etc. Also auch die Frage für uns dann, welche Assets können wir da quasi rausziehen und wie würde man das Thema auch so ein bisschen monetär mitbewerten. Eben halt auch die ganzen psychologischen Fragestellungen mit im Vordergrund standen. Der Inhaber hat das Unternehmen, glaube ich, schon 20 oder 30 Jahre mitgeführt, groß gemacht, aufgebaut etc. und entwickelt. Und sich dann von seinem Baby in Anführungsstrichen zu trennen, das fiel dem gar nicht leicht. Das habe ich dahingehend gemerkt. Und insofern fand ich das Thema und den Themenkomplex unglaublich spannend. Das Ganze so ein bisschen auch nochmal unterstrichen durch meine wirtschaftspsychologische Ausbildung. Und habe dann angefangen, mich halt intensiv mit dem Prozess auseinanderzusetzen. Bin seitdem auch tätig bei der Industrie- und Handelskammer in Potsdam, genau in dem Bereich. Wir sensibilisieren also die Unternehmen in unserem Kammerbezirk für eine rechtzeitige Planung und Projektierung der Unternehmensnachfolge. Und das macht aus vielen, vielen Gründen sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es tatsächlich immer nicht ganz einfach ist, eben halt weil der Komplex bzw. der Prozess oft so wahnsinnig komplex ist.
Ja, danke schon mal für den ersten Einblick. Ich gehe mal in die erste Frage, die ich mir überlegt habe. Dank deiner Unterstützung habe ich mir die überlegt. Ich muss fairerweise sagen, Christian hat ein bisschen vorgearbeitet, damit ich nicht ganz so dumm dastehe. Nein, Spaß.
Teamwork makes the dream work. Ja.
wie ist denn die aktuelle Situation eigentlich in Deutschland mit der Nachfolge? Viele Zeitungen schreiben ja, wir haben gestern nochmal telefoniert, die FAZ hat jetzt auch den ersten Podcast rausgebracht. Da haben wir noch gestern diskutiert, ja, warum sind wir nicht schneller gewesen? Aber nein, Spaß beiseite. Wie ist die Nachfolgesituation jetzt mal auf ganz Deutschland betrachtet?
Ja, ich glaube, unabhängig davon, über welches Medium man sich dahingehend informiert und welches Medium man konsumiert etc., ich glaube, dass es gut ist und dass man über dieses Thema gar nicht genug sprechen kann. Denn in der Tat ist die Situation, die Nachfolgesituation in Deutschland insgesamt, ich will nicht sagen dramatisch, aber es ist zumindest eine sehr, sehr heiße Situation. Wir können ja mal einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen und mal schauen, wie viele KMU, also wir sprechen immer so ein bisschen vom Mittelstand in dem Fall, weil es tatsächlich auch der Teil des Wirtschaftssystems in Deutschland ist, der davon am größten betroffen oder am meisten betroffen ist. Und wenn wir uns mal so ein bisschen die Zahlen anschauen, zum Beispiel
Christian, ganz kurz, damit unsere Zuhörer, wir beide sehen uns gerade, unsere Zuhörer auch verstehen, wenn du solche Begrifflichkeiten wie KMU sagst, ja, versuch die auch mal einmal zu erklären, damit die Leute auch wissen, was es ist, weil nicht jeder weiß, was ein KMU ist. Nur, dass wir, ich sag mal, uns hier nicht so ein, ich sag mal, Fachberater-Bullshit-Bingo zuschießen, ja, sondern dass wir es auch wirklich runtergebrochen haben, so dass man versteht, was ist das. Da muss ich das nachher nicht in die Shownotes reinschreiben, noch die ganze Agenda mit den Erklärungen, weil das wird ja ein sehr intensives Gespräch. Danke dir.
Sehr, sehr gern. Also KMU sind kleine und mittelständische oder kleine und mittlere Unternehmen, die tatsächlich auch den Großteil, nämlich 99,3% aller Unternehmen in Deutschland ausmachen. Also 99,3% aller Unternehmen sind dem Mittelstand zugeordnet. Davon hängt tatsächlich auch 55% aller Arbeitsplätze in Deutschland ab und sogar 33% des Gesamtumsatzes, ja, also es ist wirklich enorm. Das Gesamtumsatzes von Deutschland sind dem Mittelstand zuzuordnen. Und KMU ist im Prinzip die Abkürzung für kleine und mittlere Unternehmen, nämlich die, die in der Regel so zwischen 10 bis 50 Mitarbeiter haben, Mittelunternehmen dann sogar so über 250 Mitarbeiter und die ein bestimmtes Umsatzvolumen ausmachen, so etwa 2 bis 10 Millionen, beziehungsweise mittlere Unternehmen dann um die 43 Millionen etc. Genau. Also das ist sozusagen zur Einordnung nochmal so ein bisschen die Dimension mit beschrieben. Genau, und dann kommen wir nochmal wieder zurück zu den statistischen Zahlen. Und da, wie gesagt, ist es ganz, ganz spannend, sich mal anzuschauen, was die Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KfW, und da vor allem mit dem Institut KfW Research rausgefunden hat. Denn nach dem streben tatsächlich rund 16% der mittelständischen, also der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland bis 2050 eine Nachfolgelösung an. Und das sind, wenn wir mal sagen, wir haben 3,8 Millionen mittelständische Betriebe in Deutschland, immerhin rund 600.000 Betriebe. Und selbst das Institut für Mittelstandsforschung, das gibt es letztlich IFM in Bonn, das erwartet, dass im Zeitraum von 2022 bis 26, also würde ich dann in sehr, sehr naher Zukunft, beziehungsweise läuft der Prozess schon, etwa 190.000 Familienunternehmen einen Nachfolgeprozess durchlaufen werden. Das sind also ungefähr 38.000 Nachfolgen im Jahr. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz große Zahl, die allein schon statistisch auch zeigt, wie relevant das Thema der Unternehmensnachfolge in Deutschland bereits ist.
Gibt es da einen Trend, den man absehen kann? Ist der Wandel sozusagen der Nachfolge mehr in den Großstädten oder mehr auf dem Land? Gibt es da eine Statistik, dass man sagt, dass der demografische Wandel da auch Einfluss drauf nimmt? Ist es ländlich geprägt? Ist es städtisch geprägt? Wie kann man das betrachten?
Ich würde das gar nicht so sehr auf eine bestimmte Region festmachen, denn die Frage ist natürlich immer, wo sich Unternehmen ansiedeln. Und die siedeln sich meistens da an, wo die entsprechenden Bedingungen sehr, sehr gut sind. Ich würde sogar sagen, dass tatsächlich das ein globales, sprich ein nationales Thema ist, über das man sprechen muss. Und würde das daher ungern auf eine bestimmte Region mit festmachen. Aber es ist natürlich so, dass es eine Unternehmensballung natürlich da gibt, wo die Standortfaktoren entsprechend positiv sind. Wo vielleicht auch entsprechende Steuerhebesätze mit vorhanden sind in den jeweiligen Kommunen etc. Und also im Grunde kann man sagen, überall da, wo Unternehmen ansässig sind, spielt das Thema Unternehmensnachfolge eine sehr, sehr große Rolle. Aber auch, wie du richtig angesprochen hast, René, vielen Dank für das tolle Stichwort. Auch der demografische Wandel spielt natürlich eine unglaublich, ganz, ganz unglaublich große Rolle. Das Phänomen ist in den letzten Jahren wieder so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir merken es jetzt aber sehr, sehr deutlich, nämlich tatsächlich auch als Treiber der Unternehmensnachfolge. Also können wir mal sagen, es gibt ja verschiedene Megatrends, ne? Digitalisierung, New Work, Globalisierung etc. Jetzt lesen wir häufiger mal von ChatGPT, künstlicher Intelligenz etc. Alles Themen, die wichtig sind und alles Themen, die natürlich auch eine gewisse Zukunfts ja, gewisse Zukunftsaussichten ausmachen. Aber eben halt der demografische Wandel, das ist schon ein ganz, ganz reales Phänomen. Und auch hier kann man nochmal so ein bisschen Einblick nehmen in statistische Entwicklung, die ja auch vom Statistischen Bundesamt auch auf deren Website sehr, sehr gut lesbar sind. Da gibt es eine sogenannte koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, die aufzeigt bei einer bestimmten Nettozuwanderung und Geburtenrate bzw. Sterberate, wie sich die Bevölkerung im Land bis zu einem gewissen Jahr entwickeln wird. Das sind sicherlich Faktoren, die genauso mit einer Rolle spielen bei der Unternehmensnachfolge. Und dahingehend kann man feststellen, dass die erwerbsfähige Bevölkerung in Deutschland, das sind also Menschen im Alter zwischen 20 und 66 Jahren, die wird schon im Jahr 2035 geschrumpft sein. Und zwar von ungefähr 51,8 Millionen in der Altersgruppe, die es noch 2018 waren, auf 45,8 bis etwa 47,7 Millionen. Das sind ja sehr, sehr viele Zahlen. Also real entspricht es einer Abnahme von 4 bis 6 Millionen. Gleichzeitig werden Menschen aber immer älter, was ja erstmal auch ein positiver Aspekt ist. Bedeutet ja auch, dass unsere medizinische Versorgung besser wird, dass wir uns vielleicht auch gesünder ernähren, gerade auch im Gastrobereich, da vielleicht Angebote stärker sind, die so ein bisschen in den Bereich Health Food mitgehen und auch da die Nachhaltigkeit mit berücksichtigen etc. Und trotzdem wird, oder gerade deswegen wird sozusagen für den Anteil der Bevölkerungsgruppe der Menschen ab 67 Jahre eine ganz klare Steigerung prognostiziert, nämlich auf ungefähr 21 Millionen. Und das ist schon wirklich eine ganz große Zahl an älteren Menschen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der jüngeren Menschen, was unterschiedliche Gründe mit hat. So in den 70er Jahren gab es mal den sogenannten berühmten Pillenknick. Ja, da wurden bestimmte Verhütungsmethoden mit eingeführt, die zwar auf der einen Seite viel Spaß versprachen, aber sagen ja dem Bevölkerungswachstum nicht zuträglich waren. Und das sind die Konsequenzen und die Folgen, die wir heute merken und die sich, wie gesagt, auch auf die Unternehmensnachfolgesituation mit auswirken.
Wie macht sich denn, ich sag mal, wenn ich jetzt aufs Land schaue und das Thema Lehrstellen, Auszubildende. Es gibt viele, viele Handwerksbetriebe, die gar keine Auszubildenden mehr aufnehmen, ja, die einfach sagen, nee, ich möchte das nicht, weil sich vielleicht auch die Einstellung der Lehrlinge geändert hat. Das ist ja, ich sag mal, das geht ja hin bis zu null Bock. Ja? Und ich finde es immer faszinierend, wenn ich jetzt sehe, dass so viele junge Menschen einen Handwerksberuf lernen wollen, aber in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometer, manchmal sogar noch mehr, sie keinen Betrieb finden, der ausbildet. Hat das auch wieder was mit der Unternehmensnachfolge? Sind die vielleicht sogar schon in einem Prozess, wo sie sagen, okay, ich weiß, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren höre ich auf. Ich werde den Nachwuchs gar nicht mehr ausbilden. Ich will den nicht mehr heranziehen, damit ich ihm sozusagen nicht zeige, wie ein Betrieb aufhört zu arbeiten. Wie siehst du das Thema mit den Auszubildenden?
Das sind alles Faktoren, die sozusagen zu einem großen Gesamtbild mit einspielen und die, das hätte ich ja das Gesamtbild quasi mit ausmachen. Ich glaube schon, dass man feststellen kann, dass es einen sogenannten Wertewandel gibt zwischen der, oder auch eine Wertedifferenz gibt zwischen der, ich sag mal in Anführungsstrichen, aktiven, jetzt alten vielleicht Generation, nämlich die sozusagen um die 90er Jahre herum gegründet haben, die Wendegründergeneration, und der jetzt vielleicht jungen Generation, die hier als Auszubildende oder auch als Nachfolger mit in Frage kommen würden. Da spielen Themen mit rein, wie eine stärkere Orientierung, mit an der Freizeit, ja, an der Selbstbestimmung, Work-Life-Balance mal so als Stichwort mit in den Raum geworfen. Ja, also, dass man natürlich versucht, dass die Arbeit nicht mehr der zentrale Lebensmittelpunkt ist, sondern eben halt vielleicht ein Stück weit dazu dient, den Freizeitaktivitäten, die Freizeitaktivitäten mit zu bestärken, etc. Das kann man, glaube ich, schon durchaus feststellen. Es ist kein ganz neues Phänomen. Das gab es zu Menschheitsgeschichten immer, dass jüngere Generationen andere Werte vertreten als vielleicht die ältere Generation. Die Herausforderung wird jetzt aber sein, dass sich das sozusagen auch wirtschaftlich bemerkbar macht. Beim Thema Auszubildenden gibt es viele ganz, ganz tolle und gute Initiativen, die dazu beitragen wollen, Auszubildende zu gewinnen für Betriebe etc. Auch die Ausbildung vielleicht neben dem Studium wieder als attraktive Grundbildung oder Berufsbildung in den Vordergrund mitzurücken. Aber im Grunde haben wir hier sozusagen, wird das nicht, wie du schon ansprichst, auch einen interessanten Themenkomplex, gerade auch im ländlichen Raum, um das nochmal kurz aufzugreifen. Denn auf der einen Seite gibt es natürlich auch dort Betriebe, die auch händeringend Auszubildende suchen. Die Frage ist natürlich nur, wie kommen die dahin zu den Betrieben? Ne? Jetzt haben wir den Führerschein ab 17, das ist erstmal noch ein guter Ansatz. Nun kann sich aber nicht jeder Auszubildende, der vielleicht ab 16 dann loslegt, diesen Führerschein ab 17 leisten, ein Fahrzeug leisten, das regelmäßig da ist. Das heißt, wir sind hier eigentlich auch in einem Bereich, in dem vielleicht auch die Kommunen bzw. auch die Politik vielleicht gefordert ist, hier nochmal zu schauen, welche Alternativen, welche Anreize kann man noch setzen. Ich weiß von einzelnen Kommunen, gerade in ländlichen Bereichen, die setzen tatsächlich auch Busse ein, die dann Auszubildende an einem bestimmten Hotspot einsammeln und dann zu den Betrieben mit hinfahren. Das sind aber oft Initiativen, die tatsächlich dann auch von den Unternehmen mitgetragen werden, gar nicht so sehr von den jeweiligen Kommunen, eben halt um diesem Effekt, den du auch richtig beschrieben hast, da entgegenzuwirken und zu versuchen, hier Lösungsansätze zu finden, um vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Auszubildenden mehr mitzugewinnen. Also ich glaube, dass wir insgesamt hier ein sehr, sehr vielschichtiges Bild haben. Das angefangen, wie gesagt, auf der einen Seite halt beim Wertewandel, dann auch von dem Thema Attraktivität der Ausbildung als Berufsaussicht und Berufseinstiegsmöglichkeit und im C auch sozusagen die infrastrukturellen Grundlagen zu schaffen, damit überhaupt ein Ausbildungsverhältnis nachhaltig tragen zustande kommt.
Kann man denn generell sagen, dass vielleicht, ich sag mal, die Nachfolge sozusagen, auch die Nachfolgesuche, eine gewisse Chance auch für, ja, ich sag mal, Quereinsteiger sein könnte, die schauen, wo gibt es Betriebe, wo ich mich vielleicht involvieren kann, wo ich mir ein bestehendes Unternehmen auf Deutsch schnappen kann und das Business ausbauen kann? Kann man da vielleicht sogar schon Trend erkennen, dass es viele Unternehmensaufkäufe gibt?
Man kann zumindest erkennen, dass der große Wunsch, den die meisten Unternehmer haben, nämlich das Unternehmen innerhalb der Familie weiterzugeben, ja, an den Sohn, die Tochter, vielleicht sogar den Enkel, wenn sozusagen da eine Generation übersprungen wird, das tatsächlich immer seltener der Fall wird. Das ist ein Trend, den wir ganz klar wahrnehmen können. Auch das hängt mit dem Wertewandel zusammen, auch das hängt damit zusammen, dass viele, ich nenne sie jetzt mal Unternehmerkinder, oft sehr, sehr gute Ausbildung genießen, studieren, oft auch im Ausland tätig sind etc. und damit ganz vielen Eindrücken konfrontiert werden, die sie natürlich auch mitnehmen und die auch vielleicht unter dem Aspekt der Work-Life-Balance, vielleicht auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, sich dann aber doch eher für eine Tätigkeit entscheiden im Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, vielleicht bei einem großen Unternehmen, bei einem der Big Four, also der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften etc., oder bei einem coolen Tech-Unternehmen und daher auch dann die Übernahme des elterlichen Betriebes gar nicht mehr so attraktiv ist aus bestimmten weiteren Gründen. Wir sprechen dann auch von einer abnehmenden Attraktivität des Unternehmertums. Ja, also ich muss es ja auch auf der anderen Seite wollen, muss ja auch das Unternehmen übernehmen wollen und dann auch wollen, in der Verantwortung zu stehen, sowohl in der finanziellen als auch in der Haftung, als auch in der Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Auch das hängt damit zusammen. Und insofern kann man sagen, dass ihm halt tatsächlich halt diese familieninterne Nachfolge eine abnehmende Relevanz hat. Damit geht einher, dass dann auch die von dir schon angesprochene externe Unternehmensnachfolge, also zum Beispiel der Unternehmenskauf durch einen Dritten, hier eine zunehmende Relevanz hat. Das, was wir dahingehend feststellen, ist, dass dann tatsächlich auch hier Unternehmen bzw. Investoren gut unterwegs sind und sich dadurch auch für den einen oder anderen vielleicht schon Selbstständigen die Möglichkeit bietet, zu durchaus auch spannenden Konditionen hier Unternehmen zu erwerben, die für ihn spannend sein können im Bereich der Erweiterung der eigenen Wertschöpfungskette oder als Unternehmensfelderweiterung etc., eben halt, weil die Alternativen quasi ausbleiben. Also insofern würde ich deine Frage mit einem vorsichtigen Ja beantworten.
Kann man jetzt eigentlich schon einen Trend erkennen, dass Unternehmen einfach schließen für immer?
Ja, auch das gibt es tatsächlich durchaus. Auch das gab es schon immer und wird es auch weiterhin geben. Nicht jeder Unternehmer, jeder Unternehmer, der momentan halt selbstständig ist und aktiv ist, will ja auch in Anführungsstrichen weitermachen oder will auch sein Lebenswerk per se übergeben. Nun ist diese Betriebsschließung, wie man sie sich vorstellt, natürlich nicht einfach, ich schließe heute ab und dann ist das Thema für mich durch. Das mag bei einem Einzelunternehmen noch durchaus möglich sein. Bei einer Kapitalgesellschaft, bei einer GmbH wird das schon durchaus ein bisschen komplizierter, weil sobald ich das Unternehmen abmelde, ich natürlich auch stille Reserven aufdecken muss. Das hat dann auch steuerliche Konsequenzen etc. Also insofern kann dann auch unter diesen Aspekten, unter steuerlichen Aspekten auch die Weiterführung des Unternehmens und auch hier dann die Nachfolgersuche natürlich durchaus spannende Option sein. Also ich würde da jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Trend ableiten, dass es da jetzt mehr Unternehmensschließungen gibt durch die Nachfolgesituation, aber es kann ein ganz, ganz essentieller Faktor mit sein, der damit reinfließt, ja.
Ich will mal einen ganz kleinen Ausblick unseren Hörern geben. Wir machen unsere Podcast-Reihe Unternehmensnachfolge in 5 verschiedenen Teilen. Beim nächsten Teil geht es dann sozusagen um das Loslassen und Loslegen, also die gute Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg im Generationswechsel. Teil 3 wird dann der Unternehmensverkauf sein. Da gehen wir dann wirklich auf den Unternehmensverkauf ein. Was ist da alles wichtig? Worauf sollte man achten? Im Teil 4 haben wir das Thema Schenkungssteuer, Thema Nachfolge in der Familie, was passiert dann? Und dann in Teil 5 nochmal so eine komplette Zusammenfassung und den Generationswechsel als Change-Prozess. Was muss man genau wissen? Worauf soll man achten? Also freut euch auf 5 spannende Teile zum Thema Nachfolge. Ich will mal ein Beispiel, Christian, nennen zum Thema Wegfall. Ja? Wir haben uns im Januar haben wir uns entschieden, eine Solaranlage aufs Dach zu bauen und haben ein Solarenergie-Verkäufer gefunden aus Leipzig und die haben relativ schnell, also es hat, ich sag mal, 3 Wochen, glaube ich, gedauert, dann war die Solaranlage auf dem Dach und dann war das Kabel im Hauswirtschaftsraum. Jetzt kommt aber der große Gap. Es gibt keinen Elektriker. Ja, jetzt haben die mir einen Elektriker versprochen, ja, und jetzt warte ich schon, ja, auf Deutsch, es sind jetzt schon Monate, ich warte jetzt auf einen Elektriker. Jetzt kam vor ein paar Tagen dann die Information, ich darf mir jetzt selber einen Elektriker suchen und die geben denen die Information, wie das Ganze angebaut wird wegen Speicher etc. pp. Jetzt telefoniere ich bei mir in der Region. Ich glaube, ich hatte jetzt 4 Telefonate, wo ich eine Telefonnummer im Internet eines Elektrikers gefunden habe, wo mir dann am Telefon gesagt hat, ja, wir sind schon in der Rente, wir haben den Betrieb geschlossen. Ich habe meinen Haus- und Hofelektriker angerufen, der ist jetzt in Rente, der will das nicht mehr anfassen. Dann habe ich andere Elektrikerfirmen angerufen, ja, wir fassen das nicht an, das ist uns nichts. Es ist einfach schwierig, gerade vernünftige Handwerker zu kriegen. Und da gab es ja, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, in den sozialen Netzwerken gab es ja mal ein ganz tolles Video, was passiert, wenn wir keine Handwerker mehr haben, wo dann alles kaputt geht. Und also ich will jetzt nicht einen schwarzen Peter hier rausziehen oder irgendwie Schwarzmalerei machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es werden immer weniger verfügbare Handwerker. Kann man da nicht irgendwo auch etwas steuern? Kann man das nicht attraktiver machen? Kann man den Leuten nicht irgendwas an die Hand geben, dass einfach, ich sag mal, die Unternehmen wieder blühen, die KMU, ich sag mal, das ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ja? Wir sagen ja in der Gastronomie, wir sind der Klebstoff des sozialen Lebens und ich sag mal, die Handwerker sind unser Rückgrat. Weil selbst wir in der Gastronomie können ja ohne unsere Handwerker nichts machen, weil wenn eine Kühlung kaputt geht, brauchen wir einen Handwerker und den brauchen wir schnell. Den brauchen wir nicht erst morgen. Und wenn ich das mal so vergleiche, wenn ich als Unternehmer in der Gastronomie oder Hotellerie eine Bestellung annehme, ja, eine Hochzeitsfeier und ich habe dann auf einmal kein Personal, dann kann ich denen nicht sagen, tut mir leid, feiert bitte nächste Woche, dann werden die garantiert woanders feiern, ja. Wenn ich einen Elektriker frage, kannst du morgen kommen? Und der sagt ja und ruft mich dann an, du, ich kann heute doch nicht kommen, bei mir ist einer krank geworden. Ja, dann sagt er, dann komme ich übermorgen. Ja, ich hole ja nicht jetzt noch einen anderen Elektriker, sondern ich warte halt bis übermorgen, bis der kommt. Das heißt, wir stehen ja vor solchen Herausforderungen ganz anders da. Aber trotzdem fehlt mir so, ich sag mal, die Attraktivität, diese Wertschätzung teilweise auch. Und wo ich einfach sage, wir müssen da noch intensiver arbeiten, dass wir ja die Lust auch wieder am Erlernen solcher Berufe fördern und ich sag mal nicht 60-70% in irgendwelche Universitäten schicken, die dann Theoretiker sind, ja, und das alles nur theoretisch können, sondern wir brauchen auch Leute, die wirklich hands-on, Ärmel hoch, was in die Hand nehmen und damit arbeiten. Ich denke an die ganzen Bäckereien, ja, wo das Fachwerk einfach, es geht verloren, ja, und das finde ich so traurig.
Ich auch. Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Die Attraktivität des Handwerks, da gibt es auch von den Handwerkskammern durchaus auch ganz spannende Image-Kampagnen, sag ich mal, zu. Ja. Jetzt zur Pandemie gab es, vielleicht hast du das auch mitverfolgt, von der Kulturbranche, die so ein bisschen den Claim: ohne Kunst und Kultur wird's still. Ich glaube, man kann diesen Claim zurecht aufgreifen und ein bisschen abwandeln und sagen, ohne Handwerk, vielleicht auch in Klammern ohne Nachfolge, wird's richtig still. Also insofern beschreibst du da wirklich auch eine ganz, ganz kritische Situation, die wir auch mit einer gewissen, ja, nicht Schwarzmalerei, aber mit einer gewissen Sorge betrachten. Auch hier handelt es sich wieder um ein durchaus auch vielschichtiges Phänomen, wie ich finde. Also die Frage ist ja dann gehend, und du hast es ja schon gesagt, vielleicht entscheiden sich tatsächlich momentan inflationär mehr Menschen für ein Studium als für eine handwerkliche Ausbildung. Aber die Frage ist ja, warum ist das denn so? Und da schließt es ein bisschen die Frage an, wie trifft man eigentlich als junger Mensch seine Berufsentscheidung? Auch wenn sie vielleicht erstmal nur eine Weichenstellung ist bis zum gewissen Grad. Und man kann ja seinen Beruf auch immer noch wieder ändern. Ich habe selbst zwei Ausbildungen absolviert, bevor ich sozusagen dann studiert habe und jetzt meine Tätigkeit jetzt ausführe. Insofern ist es natürlich immer auch ein Findungsprozess, der auf einer persönlichen Ebene abläuft. Aber die grundsätzliche Frage, also den ersten Schritt in die Richtung der Berufswahl, ist ja die spannende Frage, wer trifft denn die Entscheidung eigentlich? Das sind natürlich dann die Menschen selbst, die sagen, ja, ich will. Aber ich glaube auch, das ist jetzt kein Fingerpointing oder kein Fingerzeigen, ich glaube auch, dass hier eine ganz, ganz große Rolle auch die Eltern mitspielen. Und wenn die Eltern vielleicht der Auffassung sind, dass sie auf der einen Seite natürlich nur das Beste wollen für ihr Kind, ist ja völlig klar, soll ja gut verdienen, soll finanziell gut versorgt sein, soll Möglichkeiten haben, sich zu entwickeln etc. Und wenn da aber in den Köpfen der Eltern noch drin ist, dass das nur mit einem akademischen Studium möglich ist und mit einer guten Position in einem bestimmten Unternehmen oder Unternehmensumfeld etc. Und nur da die entsprechenden Verdienstmöglichkeiten mit sind, unter dem Aspekt, dass das Kind ja eigentlich besser haben soll als man selbst, das ist ja immer so ein bisschen die Motivation hinter den Eltern, dann ist es auf der einen Seite nachvollziehbar, aber führt natürlich dann in Masse genau zu dem Effekt, den du gerade beschrieben hast, nämlich dass handwerkliche Ausbildung, die ja nun mal eine gewisse körperliche Aktivität mit sich bringen und vielleicht auch sozusagen so ein bisschen das schmutzig machen mit sich bringen und mal Wochenendarbeit, Schichtarbeit mit sich bringen können, das macht es natürlich dann auch gewissermaßen so ein bisschen unattraktiv. Ich weiß von einigen Bäckereien, auch hier in der Region, die angefangen haben, bestimmte Modelle zu fahren. Eine 4-Tage-Woche zum Beispiel. Oder die gesagt haben, nö, wir müssen morgens nicht um 2 Uhr anfangen, sondern wir fangen um 6 an. Dann gibt's die Brötchen vielleicht erst um 7. Aber das ist für uns in Ordnung. Wir haben unsere Kundenströme analysiert. Die kommen meistens eher so zwischen 7 und 8 Uhr. Dann haben wir quasi das Gros an Kunden und dementsprechend passen wir unser Angebotsportfolio an. Ob das jetzt funktioniert oder nachhaltig funktioniert, das wird jetzt die Zeit zeigen. Will da nur sagen, solche Modelle gibt es natürlich durchaus und ich glaube, wenn man da so ein bisschen ähnlich wie in der Gastronomie vielleicht zu Corona-Zeiten so ein bisschen die Fantasie spielen lässt und guckt, welche Möglichkeiten und Optionen gibt es denn eigentlich noch, wie kann ich mit der jetzigen Situation umgehen, dann wird man da auch entsprechend probate Lösungsansätze finden. Also kurz zusammengefasst, vielschichtiges Phänomen, Berufswahl, da spielen in meinen Augen auch die Eltern eine ganz große Rolle. Deswegen sollte man die auch nochmal so ein bisschen mit ins Boot holen und nochmal informieren, dass auch ein handwerklicher Beruf inzwischen sehr, sehr gut und lukrativ sein kann, sehr spannend sein kann, auch das lebenslanges Lernen, lebenslange Entwicklungsgeschichte nach sich bringt. Und vor allem auch jetzt nochmal ein bisschen die soziale Karte gezogen, auch hier nochmal ein ganz, ganz wichtiger Teil und Beitrag zur Gesellschaft geleistet wird.
Ich find ja bei den handwerklichen Berufen auch schön, man fängt als Lehrling an, dann geht man als Geselle auf die Reisen, ja, und dann macht man irgendwann seinen Meisterbrief. Das ist ja ein Prozess, der richtig Spaß macht und besonders, wenn man als Geselle auf die Reise geht, wenn man sich sozusagen Eindrücke von anderen Betrieben holt, wenn man immer weiter lernt, das als Erlernte vertieft, das macht richtig Spaß. Christian, welche Arten von Unternehmensnachfolge gibt es eigentlich? Wo kann man da unterscheiden?
Genau. Zwei haben wir ja schon angesprochen. Das eine ist die familieninterne Nachfolge. Wie gesagt, die Art der Nachfolge, die von den meisten Unternehmern immer am meisten gewünscht wird. Dann übergebe ich das Unternehmen quasi in der Familie an Sohn, Tochter, Enkel etc. Realisiert werden wird es oder ist meistens der Wunsch, das im Rahmen einer Schenkung zu realisieren, also im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge. Uns dann nochmal zu weiteren Fragestellungen führen wird. Die zweite Art, auch die haben wir schon angesprochen, ist die externe Nachfolge. Das heißt, die wird meistens realisiert über den Unternehmensverkauf. Und eine nicht unwesentliche dritte Art der Nachfolge, auch die hast du ja schon so ein bisschen angesprochen mit dem Hinweis auf die Auszubildenden, ist die interne Nachfolge. Also in dem Kontext übernimmt dann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aus dem Unternehmen selbst, dieses rutscht dann quasi in die Führungs- und Verantwortungsposition mit rein.
Und jetzt, was sind denn, ich sag mal, die größten Herausforderungen beziehungsweise sogar Chancen im Nachfolgeprozess beziehungsweise im Generationswechsel?
Die größten Chancen, also da kann man, muss man immer zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite natürlich dann die Seite der Übergeber oder der Übergebenen. Und dann die zweite Seite ist dann die Seite auch der Nachfolger. Die Chancen für die Übergebenen sind natürlich auf der einen Seite, dass das Lebenswerk weitergeführt wird. Lebenswerk insofern, das klingt manchmal so ein bisschen hochtrabend, aber ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn auch hier nochmal aufgegriffen bei der Wendegründergeneration, die um die 90er herum gegründet haben, da stecken ja schon 20, 30, 40 Jahre Investitionen von Herzblut, von Energie, von Zeit, manchmal auch so ein bisschen dann zu Lasten der eigenen Familie. Ja, da hat man sich eher dann auf den Betrieb konzentriert und da viel Zeit investiert, als vielleicht dann mit der Familie etc. Mit drin. Und hier ist natürlich bei der Nachfolge auf der einen Seite ganz klar die Chance, dieses Lebenswerk weiterzuführen, damit der oft ja auch in der Region sehr positiv verankerte Name weitergeführt wird, damit die Werte, die man geschaffen hat, und damit meine ich nicht nur die finanziellen Werte, sondern vor allem auch die ideellen Werte, die ja in familiären Betrieben und kleinen mittelständischen Unternehmen oft noch viel höher gehalten werden als vielleicht bei großen konzernartigen Strukturen, auch die weiter existieren. Und natürlich auch, dass man so eine gewisse Lebenszufriedenheit erreichen kann. Das ist gerade vom Anschluss schon angesprochen mit dem Meisterbrief etc. Das Schöne am Meisterbrief ist ja, dass ich jetzt auch in der Lage bin, mein Wissen weiterzugeben an andere. Und das ist ja sozusagen im Rahmen der Unternehmensnachfolge mit eine der größten Herausforderungen, also diesen Wissenstransfer mit zu gewährleisten. Das kann sehr, sehr erfüllend sein. Und für die Nachfolger besteht natürlich auf der einen Seite die Chance, vielleicht mal im konkreten Kontrast zur Neugründung auf der grünen Wiese, also ich jetzt ein Unternehmen quasi von Null aufbaue und aus dem Boden stapfe, dass ich hier auf genau diese Werte schon zurückgreifen kann und sagen kann, Mensch, guck mal, ich habe hier schon vorhanden eine funktionierende Unternehmensstruktur, eine Unternehmensarchitektur, die schon funktioniert. Ich habe Mitarbeiter im Unternehmen. Stichwort Fachkräftemangel, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe Kunden, ich habe Lieferanten. Das brauche ich sozusagen im Gegensatz zur Neugründung. Nicht alles komplett neu aufbauen, sondern kann hier auf was Bestehendem tatsächlich aufbauen und trotzdem meine Vision, meine Ideen realisieren. Mit dem Vorteil, dass ich hier, wie gesagt, schon auf einer Basis, auf einem Fundament mit aufbauen kann.
Wir haben ja in unserem Bestehen ja schon viele Nachfolgeprozesse begleitet und wenn wir in solche Nachfolgeprozesse gehen oder Generationswechselprozesse, sehen wir uns ja neben der Beratung sozusagen, was wir buchhalterisch machen mit unserer Buchhaltungsabteilung und ja unseren angeschlossenen Steuerberatern, sehen wir uns natürlich auch teilweise als Mentoren, weil wir immer wieder feststellen, dass wenn der Junior sozusagen vom Senior übernimmt oder die Frau von die Tochter sozusagen und die Frau war, also ich wollte jetzt nicht gendern, ich kann dieses Gendern irgendwie nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Da spielen ja immer Emotionen eine wahnsinnige Rolle. Und ich stelle dann auch immer wieder fest, ja, ich sag mal, die ältere Generation, die abgibt, die kann eigentlich gar nicht loslassen. Und das ist ja auch ein Thema, was wir in unserem zweiten Podcast besprechen, also dieses Loslassen und Loslegen. Und es gibt da immer wieder spannende Gespräche. Man muss da wirklich mit Fingerspitzengefühl rangehen, um sozusagen die Übergabe so zu strukturieren, dass das Ganze funktioniert. Und das ist, ich glaube, ein ganz guter Abschluss zu unserem Thema, das wir in der nächsten Folge besprechen. Dass wir da dann wirklich über das Loslassen und Loslegen sprechen, wie man sich vorbereitet, damit man einen Wechsel mit Erfolg und Bravour macht. Christian, das war, ich sag mal, ein spannender Einblick, die erste Einführung in den Generationswechsel, die Unternehmensnachfolge. Ich würde vorschlagen, du sagst mal nochmal die letzten drei Worte dieses Podcastes, nicht deines Lebens. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast.
Vielen Dank, die Freude ist ganz meinerseits. Und wenn ich vielleicht einfach nur einen kurzen Wunsch bzw. einen Appell an die Hörer richten darf im Kontext Unternehmensnachfolge, die beginnt nämlich schon mit der Notfallplanung. Das heißt, auch hier, Nachfolge haben wir jetzt heute besprochen, wird immer so ein bisschen aus Altersgründen mitgesehen, aber es gibt auch tatsächlich Unfallmodelle oder Situationen, die sehr, sehr unschön sind. Jetzt ein bisschen zu Corona hat man es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher gemerkt. Insofern ist es auch immer gut, für den Notfall mit vorzusagen und rechtzeitig anzufangen.
Ja, das war super und ich sag nur einfach, denkt dran, teilen, liken, abonnieren, folgt uns auf allen sozialen Medien und wenn ihr Fragen habt, einfach wie immer melden, wir unterstützen euch. Vielen Dank fürs Zuhören.